Mein altes Ego. Hallo, ich bin's wieder, der Thomas aus dem Buch. Worüber ich hier schreibe, hat sich Jahre vor meiner Depression zugetragen. Ich hatte damals, wie berichtet, keine Ahnung von psychischen Krankheiten. Ich war way too busy, um mich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, ist mir meine naive Sicht der Dinge fast peinlich. Als selbstständiger Interimmanager ist mir etwas passiert, was ich erst heute nach meiner Krankheit verstehe. Ich übernehme ein bestehendes Team von 10 Mitarbeitern. Von der Personalabteilung erfahre ich, dass ich ein Budget für 11 habe. Warum ist die Mannschaft nicht komplett? Frage ich meine Chefin. Katja war seit circa 1,5 Jahren nicht mehr im Büro. Aha, erzähl mir mehr. Sie lockt sich nur ein, um den Krankenstand zu verlängern. Schreibt mir alle 6 Wochen, dass sie immer noch krank ist. Was? Schon 1,5 Jahre? Ja, ich weiß nicht, was da los ist, aber lange geht das nicht mehr. Die Krankenkasse zahlt nicht ewig. Wenn das Geld knapp wird, melden sich alle wieder. Und so kam es auch. An einem Freitag ruft mich meine Chefin zu sich. Überraschung, dein Team ist wieder komplett. Katja kommt am Montag. Aha, okay. Und was machen wir jetzt? Schau sie dir ein paar Wochen an und mach dir selbst ein Bild von ihr. Ich habe mir schon eines gemacht. Ich freute mich wie ein Schneekönig. Was können wir in diesem Jahr mit einer Frau mehr im Team alles erreichen? Endlich konnten wir alles angehen, was liegen geblieben ist. Das konnte gut werden. Die Personalabteilung instruierte mich. Katja würde nur 20 Stunden arbeiten. Die ersten 4 Wochen würde sie eine betriebliche Wiedereingliederung machen mit so einem Stufenplan, der mit 2 Stunden am Tag beginnen sollte. Was? Nur 2 Stunden am Tag? Da kannst du doch nicht mal deinen Kalender sortieren und die wichtigsten E-Mails beantworten, denke ich mir. Und sie hat eine Gleichstellung als Schwerbehinderte, sagt die Personalabteilung. Okay. Was bedeutet das für mich? Eigentlich nichts. Solange sie uns nicht genau sagt, was sie hat und welche Einschränkungen sie hat, mach dir keine Sorgen. Wird sie genauso beurteilt wie alle anderen in meinem Team? Ja, warum nicht? Wir müssen die gleichen Maßstäbe anlegen. Verstanden. Als Führungskraft bist du froh, wenn du Verstärkung hast, denn es ist wie bei Hornbach. Es gibt immer was zu tun. Wenn dein Team mehr leistet, wirst du auch besser bewertet. Hoffentlich ist diese Katja gut. Mit dem neuen Projekt für unseren Vice President bin ich ohnehin schon stark im Verzug. Da bleibt nicht viel Zeit für ihr Onboarding, denke ich, als ich am Freitag das Büro verlasse. Montagmorgen, erster Check-in mit Katja. Sie sieht frisch und ausgeruht aus. Sie ist voller Energie. Was es mit ihrer Behinderung auf sich hat? Keine Ahnung. Als wir später auf ihre Ziele und Prioritäten im Unternehmen zu sprechen kommen, antwortet sie, dass für sie ihre Gesundheit an erster Stelle steht. Dann lange nichts. Hä? Gesundheit? Frage ich mich. Was meint sie damit? Wir haben hier alle einen Bürojob. Glaubt sie, dass ihr Rücken kaputt geht? Wir haben doch erst vor ein paar Wochen höhenverstellbare Schreibtische bekommen. Mit Memory-Funktion. Andere Mitarbeiter wollen schnell befördert werden, mehr Verantwortung bekommen, sich weiterentwickeln. Aber dass jemand als Ziel die Gesundheit äußert und auch nur die Gesundheit, habe ich noch nie erlebt. Ich nehme es zur Kenntnis, weiß jedoch nicht genau, was ich damit anfangen soll. Aber jeder hat eine faire Chance verdient. Nach ein paar Wochen erkundige ich mich im Team, wie es mit Katja läuft. Niemand tanzt jetzt vor Begeisterung auf den Tischen, aber es beschwert sich auch niemand. Als Katja dann allmählich ihre ersten selbstständigen Aufgaben hat, fallen mir ein paar Dinge auf, an denen ich merke, dass es nicht ganz rund läuft. Es dauert von Woche zu Woche länger, bis ich oder das Team Antworten von ihr auf E-Mails bekomme. Katjas E-Mails sind speziell, lang und umständlich formuliert, oft den gleichen Gedanken zweimal aufgreifend. Man muss sie häufig mehrmals lesen, um sie zu verstehen. Eines Tages erkläre ich meinem Team ein neues EDV-Tool, habe wenig Zeit, deshalb in Staccato. Das ist sicher für alle anstrengend. Katja unterbricht mich 3-mal und sagt, sie komme nicht mit. Ich solle dies und jenes noch einmal erklären, was ich natürlich gemacht habe. Im Nachgang erkundige ich mich dann bei den anderen, ob es zu schnell war. Das passt, wir kennen uns aus. Vielleicht hat Katja nur einen schlechten Tag, denke ich mir. Mit der Zeit wird es leider kompliziert mit Katja. Das ganze Team fliegt zu einem Meeting nach Paris. Bis auf Katja. Sie kann nicht mitkommen, sie hat private Termine. Zu meiner Teamsitzung kommt sie nun oft zu spät und trägt mit unsicherer Stimme ein völlig unstrukturiertes Update vor. Ich nehme sie auch als leicht reizbar wahr. Sie kann nicht gut mit Kritik umgehen. Unsere Vier-Augen-Gespräche verschiebt sie oft ohne großen Grund. Da ist einfach der Wurm drin. So schnell gebe ich nicht auf. Sie hat sicher nur Anlaufschwierigkeiten nach so langer Zeit, denke ich. Also ab jetzt jeden Tag ein wenig Coaching. Updates muss man so machen, Dokumente und E-Mails schreibt man am besten so, wie es Barbara Minto in Prinzip der Pyramide so schön erklärt. Das Minto-Buch schicke ich ihr mit der Post. Meiner Chefin klage ich mein Leid mit Katja. Thomas, sie braucht einen eigenen Arbeitsbereich, damit sie sich austoben kann und wieder Selbstvertrauen findet. Gute Idee. Also bekommt Katja eine neue Aufgabe von mir. Mit Deadline und Präsentation in einem Monat bei unserem Head-Off. Beim Chef der Chefin. Jeden Dienstag treffe ich mich mit Katja zum Check-in. Ich lasse mir genau erklären, was die nächsten Schritte sind und mache mit ihr einen Zeitplan. Wann muss was gemacht werden? Wer muss Katjas Unterlagen durchgehen, bevor wir zum Head-Off gehen? Ein paar Wochen vergehen. Katja kommt nicht richtig in die Gänge. Die Unterlagen für das Meeting bestehen fast nur aus Platzhaltern. Ich coache noch mehr, ganz kurze Leine jetzt. Eine Woche vor dem Termin werde ich nervös, schicke dem Head-Off ein Heads-Up. Wir benötigen länger für das Dokument, wir müssen schieben. Peinlich für mich als Top-Performer, aber was soll man machen? Das Meeting hat bis heute nicht stattgefunden. Katja hat ihr Dokument nicht fertiggebracht. Sie tut mir leid, aber was soll ich machen? Wir haben Ziele und Fristen, die ganz normale Arbeitsrealität. Dann kommt die Zeit im Jahr, die ich am meisten hasse. Die Mitarbeiterbeurteilung. Es gibt die Vorgabe, dass wir Manager eine bestimmte Verteilung der Bewertungen hinbekommen müssen. Also die meisten Solid Performer, ein paar Excellent und ein paar wenige at risk. Die Sache mit Katja hat sich nicht nur bei meiner Chefin herumgesprochen, sondern auch im gesamten Führungskreis. Als wir alle im Meeting sitzen, um die Beurteilungen durchzugehen und es um die Kategorie at risk geht, schauen mich alle erwartungsvoll an. Als Vorbereitung sehe ich mir Katjas Mitarbeiterbewertungen vor ihrem langen Krankenstand an. Ich staune nicht schlecht. Zweimal hintereinander excellent. Warum ist sie jetzt auf einmal so schlecht? Von den circa 100 Leuten müssen wir aber jetzt mindestens 3 at risk haben, sonst geht die Verteilung nicht auf. Objektiv gesehen ist Katja, so wie sie jetzt arbeitet, auf jeden Fall at risk. Alles andere wäre nicht fair gegenüber meinen anderen Mitarbeitern. Also bin ich einverstanden, wir schreiben at risk hinter Katjas Namen in die Liste. Es ist bitter, wenn die Person aus deinem Team kommt. Habe ich sie nicht genug unterstützt? Läuft in meinem Team etwas schief? Das nächste 1:1-Meeting mit ihr wird schwierig. Im Meeting erkläre ich in einfühlsamen Worten, dass sie nun at risk ist. Sie bricht in Tränen aus, versteht die Welt nicht mehr. Ich versuche sie aufzubauen. Leider muss ich ihr auch erklären, dass sie ab sofort ein Programm durchlaufen muss, in dem sie dem Management zeigen muss, dass sie aus dem at risk rauskommen wird. Anfangs habe ich mich noch gewehrt, dass wir das Programm auf Katja ansetzen. Wir sollten ihr noch mehr Zeit geben. Aber wie zuvor erwähnt, war ich Interimsmanager, hatte kein wirkliches Mitspracherecht bei solchen Dingen. Am Ende des Tages bist du doch nur der Befehlsempfänger in einem riesigen Hamsterrad, egal wie fancy dein Titel im Unternehmen ist. Ober sticht unter. In den nächsten Tagen wird im Rahmen des Programms ein Aufgabenpaket für Katja geschnürt. Was soll Katja bis wann machen und wie wird was bewertet? Das setzt sie sichtlich unter Druck. Im nächsten Vier-Augen-Gespräch bricht sie wieder in Tränen aus. »Es ist alles so schwer mit meiner Behinderung. Die ganze Situation«, schluchzt sie. »Wie kann ich dir helfen, Katja?« »Du kannst mir nicht helfen. Die Krankheit ist wieder da. Sie ist wieder da.« Sie weint bitterlich, bricht das Gespräch ab. Ein schwieriger Moment für mich. Sie hat mir und niemandem in der Firma gesagt, welche Behinderung sie hat, an welcher Krankheit sie leidet. Natürlich haben wir ein betriebliches Eingliederungsmanagement, BEM, gemacht, aber da ist nicht viel herausgekommen. Sie hätte einen anderen Tisch und einen anderen Monitor bekommen sollen, aber das hat sie abgelehnt. Wie soll ich ihr helfen, wenn ich nicht weiß, was los ist? Schnell war klar, dass das Programm, das Katja aus ihrer At-Risk-Bewertung herausholen sollte, nicht funktioniert. Ich sah ihr an, dass sie immer mehr unter Stress stand. Meine E-Mails an sie wurden jetzt gar nicht mehr beantwortet, Fristen nicht mehr eingehalten, sie war nur noch selten in meiner Teamsitzung, wirkte aufgelöst und verwirrt. Das Unternehmen hat ein strenges Verfahren für den Fall, dass das Programm scheitert. Die Diskussion über eine vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses beginnt. Einvernehmlich. Das Unternehmen bietet ihr eine Abfindung an, wenn sie freiwillig das Unternehmen verlässt. Wenn nicht, läuft das Programm einfach weiter. Sie muss es schaffen, aus der At-Risk-Einstufung herauszukommen. Arbeitsrechtlich ist das alles in Ordnung, aber es muss Katja sehr belastet haben. Es ging noch einige Monate hin und her. Dazwischen war sie einige Wochen krankgeschrieben. Meine Versuche, das Unternehmen davon abzuhalten, Katjas Arbeitsverhältnis zu beenden, sind gescheitert. Thomas, wir müssen bei jedem genau den gleichen Maßstab ansetzen, sonst ist es nicht fair, hieß es. Nach einem Hin und Her zwischen Katjas Anwalt und der Rechtsabteilung ist es soweit. Die einvernehmliche Auflösung mit Abfertigung vollzieht sich. Es folgt die Abschiedsmail. Ich denke mir, gut, dass ich ihr noch zu einer Abfindung verholfen habe, damit sie im nächsten Job durchstarten kann. Irgendwo wird sie bestimmt unterkommen. Ein Arbeitgeber mit Herz sieht anders aus. Katja, sie tut mir leid. Erst viel später erfahre ich ein paar mehr Details. Burnout, tuscheln die Kollegen. Wenn jemand so lange krankgeschrieben ist, dann kann es auch eine handfeste Depression gewesen sein. Das mutmaße ich heute. Nichts Genaues weiß man nicht. Ihr Mann ließ sich von ihr scheiden, als sie krank wurde. Das gemeinsame Hab und Gut wurde aufgeteilt, das Haus verkauft und Katja zog in eine kleine Wohnung. Sie hat zwei Kinder, die sie nur alle zwei Wochen sieht. Die Scheidung, so munkelt man, war eine richtige Schlammschlacht. Heute, nach meiner eigenen Depressionserfahrung, weiß ich, dass das, was ich bei ihr beobachtet habe, dass sie unkonzentriert, verwirrt und leicht reizbar war, auch gut die Restsymptome einer Depression gewesen sein konnten. Sie war vielleicht, wie ich, noch nicht gesund genug für die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz. Und als sie mir weinend sagte, die Krankheit sei zurückgekommen, meinte sie damit ihre nächste Depressionsepisode? Scheiße. Der private Termin, wegen dem sie nicht nach Paris mitgekommen ist, eventuell ein Termin beim Psychiater? Vielleicht war alles ebenso schlimm wie bei mir, aber ich hatte meine Xiao Si und eine Familie, die eisern zusammenhielt, und mit Google einen Arbeitgeber, der sehr verständnisvoll war. Katja hatte das Glück nicht, war nun geschieden, ohne Job und die maximale Bezugsdauer des Krankengeldes war zu Ende. Uff.